Werbung.
Was für ein Start in den Sommer. Zwei Hitzewellen schon direkt im Juni und bis August wurde in manchen Regionen fast die Summe an Sonnenstunden erreicht, wie sonst durchschnittlich in einem ganzen Jahr. Die Veränderungen des Klimas sind spürbar. Also wie gehen wir damit um? Ich würde sagen, indem wir zum Beispiel die Sonnenstunden nutzen. Mit PV-Anlagen auf großen Freiflächen, auf Gebäudedächern und an Balkonen. Dieser Solarstrom ist sogar günstiger als Kohlestrom. Und das Beste ist, er ist auch klimafreundlich. Mit flexiblen und dynamischen Stromtarifen profitieren übrigens auch Haushalte ohne eigene PV-Anlage davon, wenn viel Solarstrom im Stromnetz erzeugt wird. Polarsterns Stromtarife sind zertifiziert vom strengen Grüner Stromlabel, sodass ihr immer sicher sein könnt, dass Polarstern für jede verkaufte Kilowattstunde die Energiewende unterstützt. In Deutschland investiert Polarstern in den Bau von PV-Anlagen auf Mehrparteiengebäuden und in Ländern des globalen Südens, wie zum Beispiel Madagaskar, errichtet Polarstern ganze Stromnetze für Kleinstädte. Mit erneuerbaren Energien entstehen Chancen für Wirtschaft, Bildung, Gesundheit und für eine nachhaltige Entwicklung insgesamt. Wenn ihr das genauso super findet wie wir, dann schaut mal bei Polarstern vorbei unter polarstern-energie.de. Und wenn ihr mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, dann bekommt ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf eure nächste Jahresrechnung.
Haus 1. Wir machen Podcasts.
Willkommen zur Wochendämmerung vom 1. August 2025. Wir haben für euch mal wieder eine Reihe Sommerinterviews vorbereitet und das Oberthema für unsere Interviews in diesem Jahr ist Newsletter. Wir haben uns also Menschen eingeladen, die Newsletter schreiben, deren Newsletter wir lesen, deren Newsletter wir gerne lesen. Ihr fragt uns ja auch immer mal wieder, was lest ihr eigentlich so und was könnt ihr empfehlen? Also explizit auch vorweg gesagt, alle drei Newsletter, die ihr in den nächsten drei Wochen kennenlernen werdet und ihre Autorinnen und Autoren, sind in unseren Augen absolut lesenswert und empfehlenswert. Und wir fangen heute an mit einem, den ihr vielleicht sowieso schon kennt, mit Raoul Krauthausen. Sent from my wheelchair heißt sein Newsletter. Darüber hinaus ist Raoul außerdem Autor, Aktivist und auch Podcaster. Er hat also auf jeden Fall immer sehr viel zu tun. Darum sind wir umso glücklicher gewesen, dass er Zeit für uns gefunden hat. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch. Hallo Raoul, willkommen in der Wochendämmerung.
Hallo, danke für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut.
Hallo.
Du schreibst einen wunderbaren Newsletter, deswegen bist du hier. Sent from my wheelchair. Was ist der Grund für diesen Newsletter?
Egal wie man das dreht und wendet, aber ich hatte immer mal die Idee, dass ich ein paar Sekunden, ein paar Minuten, vielleicht sogar auch eine Stunde die Woche LeserInnen oder HörerInnen einen Einblick in das Leben von behinderten Menschen geben möchte. Also völlig random, ne? Also entweder auf Social Media oder in einem Podcast und so. Und diese redaktionelle Idee zieht sich eigentlich durch fast jedes Erzeugnis, das ich mache. Und dann lese sehr gerne Newsletter und ich beschäftige mich viel mit Newsletter. Und ich finde das alles ziemlich spannend, weil man ähnlich wie bei Podcasts ja so ziemlich algorithmusunabhängig arbeiten kann. Und mich das schon alles tierisch abgefuckt hat, spätestens seit X. Wie schnell sowas auch einfach den Bach runtergehen kann, wenn man, ich sage es jetzt mal böse, die Daten nicht besitzt, ja, also die Kontakte. Dass ich dann angefangen habe, wirklich systematisch Newsletter zu betreiben. Und der hat dann verschiedene Namen mal gehabt. Ursprünglich war das einfach nur so, ja, was Raoul halt so produziert. Das fand ich sehr egoman. Dann habe ich versucht, so ein bisschen meine Kolleginnen von den Sozialheldinnen und deren Projekte mit zu featuren. Und die haben jetzt aber einen eigenen Newsletter. Und dann habe ich gesagt, okay, aber ich will immer noch einen Newsletter machen, weil ich das einfach immer noch eine wichtige Arbeit finde. Und las dann ständig dann bei den Leuten in den Signaturen am Ende Send from my iPhone. Mhm. Und in meiner E-Mail-Signatur steht eben Send from my wheelchair. Und dann dachte ich, dann kann ich auch den Newsletter so nennen, weil es auch so ein bisschen meine Ironie widerspiegelt, die ich so habe. Und die Idee ist, dass ich einmal die Woche handgepflückte Links zum Thema Inklusion teile, so dass es auch nicht behinderte Menschen vielleicht interessiert. Und das Feedback, das ich dazu bekomme, das finde ich total spannend, weil mir sowohl BehördenmitarbeiterInnen sagen, in Ministerien als auch in Wohlfahrtsorganisationen, die meistens keine Behinderung haben, dass sie mir dann sagen, dass sie diesen Newsletter lesen als einzigen Branchen-Newsletter, weil der eben so allumfassend ist. Kehrseite der Medaille ist, dass es sehr viel Arbeit ist, dann eben auch alles zu lesen und zu kuratieren. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Aber da habe ich jetzt Hilfe bekommen. Wir haben uns ein Redaktionskonzept uns überlegt, was kommt rein, was kommt nicht rein. Und jeder Mensch, der Newsletter macht, ich empfehle euch ernsthaft, erzählt nicht nur von euch, sondern erzählt auch von anderen, auch dem Wettbewerb, auch der Konkurrenz. Weil das ist das Internet. Wenn man nur erzählen, wie geil wir sind, ist irgendwie ein bisschen langweilig. Man kann auch erzählen, wie geil andere sind.
Du sagst ein Redaktionskonzept. Wie viele Autoren, Autorinnen arbeiten denn insgesamt an deinem Newsletter?
Also ja, vielleicht zwei halbe. Also ich und noch eine halbe Person, also halbe Stelle. Und das funktioniert so, dass wir, also ich sammle die Inhalte in so einem Bookmark-Tool. Und dann gehen wir die, sortieren wir die nach Themen und jedes Thema hat maximal 5 Beiträge. Und dann schieben wir die quasi von Woche zu Woche oder packen sie in zeitlose Inhalte und so. Und wir versuchen schon tagesaktuell oder wochenaktuell zu sein. Also Redaktionsschluss ist bei uns immer Mittwochnachmittag und Donnerstag früh geht er dann raus.
Welches Bookmark-Tool benutzt du? Weil ich bin auf der ewigen Suche nach einem Bookmark-Tool, das meine Ansprüche erfüllt. Und
ja, mega.
Bisher war es Evernote und das geht mir einfach
gar
so auf die Nerven.
Das ist kaputt gegangen.
Ja, das ist kaputt gegangen, genau.
Ja.
Ich habe lange Dropmark benutzt. Mhm. Jetzt benutze ich, und da ist das Beste bisher, Raindrop. Raindrop ist relativ günstig, kostet, glaube ich, 40 Euro im Jahr oder so. Synchronisiert sich mit deinen Smartphones oder Geräten, ist in der Cloud, du kannst mehrere Leute einladen, mitzumachen und du kannst taggen, sortieren, verschieben. Und die platzieren sich auch gerade als Alternative zu Pocket, was ja eingestellt wurde. Und bin sehr begeistert von den Tools, hat eine Schnittstelle, man kann dann relativ halbautomatisiert auch Dinge machen.
Cool.
Und das mache ich jetzt seit 3 Jahren mit dem Tool und bin sehr happy.
Wie viel Zeit verwendest du auf den Newsletter? Lässt sich das, also wenn du stringent arbeiten würdest, wie viele Stunden, wie viele Tage sitzt du daran?
Also mindestens 8 Stunden die Woche. Mhm. Das habe ich auch mal ausgerechnet und habe auch gemerkt, okay, das waren mal mehr. Das musste ich auch irgendwie dann Arbeit abgeben. Und das ist halt ganz oft so, ich weiß nicht, das kennst du ja vielleicht auch, wenn es so ein Leidenschaftslieblingsprojekt ist, dann fällt es einem schwer, Aufgaben abzugeben, weil man sich ja für so toll hält, dass man der Einzige ist, der das kann, was natürlich kompletter Bullshit ist.
Das versuche ich Holger auch immer zu erklären.
Und was halt, also ich habe, mein Workflow ist folgendermaßen, ich habe morgens immer 2 Stunden, Montag bis Freitag, wo ich wirklich so, ich nenne es immer, ich gehe in meinen Bergbau. Ich kämpfe mich durch mein E-Mail-Postfach, durch Feedly und mache da meine Berserkerarbeit. Und dann ist am Ende eine Aufgabe raus entstanden und die arbeite ich dann am Nachmittag ab. Und die Zeit dazwischen mache ich Meetings und Calls. Und die Idee ist, dass gegen Abend dann quasi der Tag durch ist. Und dann wir in einem gemeinsamen Dokument den Newsletter anfangen zu schreiben. Mhm. Und dann müsste der eigentlich nach 6 Tagen in diesem Dokument fertig sein. Und das funktioniert echt ziemlich gut. Viele Themen doppeln sich ja auch und es wiederholt sich ganz viel. So viel passiert nicht. Aber ich bin total fasziniert, wie ich dadurch auch automatisch auf dem Laufenden bleibe. Also in meiner eigentlichen Arbeit, wie mich kaum ein Thema noch überrascht von der Seite und dass wir unterscheiden zwischen Deutsch und Englisch. Und auch da relativ gut mitbekommen inzwischen, was so im angelsächsischen Raum zum Beispiel passiert. Und interessant ist, wie lange es dauert, bis es dann in Deutschland jemand anderes aufgreift. Mhm. Manchmal gar nicht. Wir waren sind eine der wenigen deutschsprachigen Medien überhaupt, gerade mit die neue Norm und so, die überhaupt die abgefuckte Lage behinderter Menschen in den USA beleuchten. Mit Trump-Maßnahmen und Dekreten. Das fand ich schon krass, dass es so lange dauert, bis es überhaupt hier mal ankommt.
Es ist nicht angekommen. Also das ist tatsächlich etwas, was ich
hast du recht, ja.
nur bei dir gelesen habe und wo ich auch dachte, das ist schon auch typisch auf eine Art. Du sprichst jetzt vor allem auch, was so einhergegangen ist, zuletzt mit dieser Big Beautiful Bill, nehme ich an.
Ja, genau. Oder? Und Medicaid und Medicare-Kürzung. Genau. Und dass behinderte Menschen jetzt, man einfach davon ausgeht, dass sie sterben werden. Und ja. Einfach, dass niemand zu kümmern scheint in der Politik in den USA.
Dabei ist, wenn ich angelsächsischer Raum höre, denke ich immer, die machen es doch eigentlich viel besser, gerade mit Barrierefreiheit. Aber ja, das ist wahrscheinlich nur UK, oder?
Ja, also die USA waren sehr lange Vorreiter mit ihren Gesetzen. Den Americans with a Disability Act in den 90ern. Mhm. War das wirklich maßgebend, weltweit Vorbild. Und auch da scheint es jetzt gerade mit diesen DEI-Maßnahmen, die zurückgedreht werden in den USA, immer mehr auch Rückschritte in der Hinsicht zu geben, dass Firmen eben nicht mehr verpflichtet werden, für Barrierefreiheit zu sorgen. Jetzt ganz aktuell habe ich gelesen, dass Fluggesellschaften dagegen vorgehen, Maßnahmen zu treffen, behinderte Fahrgäste, sagen wir mal, so transportieren zu können, dass deren Rollstühle sicher ankommen, weil da gab es wohl viele Klagen. Und da hat jetzt US-Fluggesellschaften angefangen, gegenzuarbeiten, wirklich ganz aktiv gegen behinderte Menschen. Und das ist ja eigentlich dann auch nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch international so sein wird und dann eben auch in Deutschland. Und ja, also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, weil ich glaube, das haben wir alle schon. Ich bin auch kein Freund mehr von diesen Hiobs und Botschaften. Aber ich glaube, wir müssen wirklich sehr wachsam sein.
Du sagtest vorhin, kaum ein Thema würde dich noch überraschen. Welche Themen überraschen dich denn?
Ich habe gestern eine Plattform gesehen in den USA, das fand ich ganz cool. Da versuchten sie, behinderte KünstlerInnen zusammenzubringen. Mhm. Und die Kampagne heißt Disabled And. Also Disabled and Artist, Disabled and Writer, Disabled and Photographer. Und das fand ich schon ganz cool, dass man eben sagt, okay, behinderte Menschen können ja auch natürlich ein Handwerk oder ein Kunst machen und sie eben nicht immer nur als behindert darzustellen, sondern eben auch erstmal untereinander zu vernetzen und zu empowern. Das ist, was ich unbedingt in Deutschland auch haben möchte.
Gibt es in Deutschland überhaupt eine Vernetzung? Also es gibt die Sozialheldinnen, aber so richtig viel, wie ist das?
Also meine Beobachtung ist, dass behinderte Menschen in Deutschland föderal organisiert sind, mhm. Dann oft unter ihren Diagnosengruppen organisiert sind oder Behinderungsmerkmalen und dann selten es eine grundsätzliche Vernetzung gibt, also übergreifend, bundesweit, diagnoseübergreifend. Da wird immer gesagt, naja, es gibt ja den Deutschen Behindertenrat, das stimmt. Finde ich auch wichtig, dass es sie gibt. Allerdings ist in diesem Behindertenrat auch die Wohlfahrt vertreten, die oft, ich sage es jetzt mal durch die Blume, Teil des Problems ist, dass quasi behinderte Menschen eher über sie entschieden wird, als mit ihnen oder sie die Entscheidung treffen. Und da auch viel Geld im System bewegt wird und viele davon auch abhängig sind und auch viele gerne dieses Geld hätten. Und das sind aber meistens, wenn wir in Wohlfahrtskontexten denken, Menschen ohne Behinderung. Und das prangere ich einfach an.
Inwiefern ist die Wohlfahrt Teil des Problems?
Wow, jetzt bekomme ich wahrscheinlich ganz viele Shitstorm-Mails danach. Aber die Idee der Wohlfahrtsorganisation in Deutschland ist ja eine gute Idee, würde ich erstmal von vornherein sagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sie wieder installiert bzw. aufgebaut. Und man hat gerade im Bereich Menschen mit Behinderung versucht, in den 50ern das nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft bestmögliche für behinderte Menschen zu ermöglichen, eben als Lehre aus dem Holocaust. Und damals dachte man, dass es gut ist, wenn behinderte Menschen in einer ruhigen Umgebung aufwachsen, wenn sie individuell gefördert werden, wenn sie in Zentren sind, wo dann vielleicht auch Expertinnen und Fachkräfte sitzen, die sich mit dem Thema auskennen. Und vor allem, und das ist ja die Idee der Wohlfahrt, unabhängig vom Staat letztendlich auch versorgt werden können. Und das machte damals, glaube ich, total Sinn. Das Problem ist nur, dass über die Jahrzehnte bis heute diese Wohlfahrtsverbände oder Betriebe auch zu Industrien wurden und dann quasi auch darauf angewiesen waren, dass die Halme voll sind, die Förderschulen voll sind, die Sonderschulen voll sind, dass die Werkstätten ausgelastet sind und so weiter. Und diese Idee der Befähigung, dass behinderte Menschen irgendwann auch in das Regelsystem kommen, also Regelschulen, Arbeitsmarkt, eigene Wohnungen, was auch immer, also ein bisschen auch an Bedeutung verloren hat, weil dann werden die ja nicht mehr ausgelastet. Und das ist, glaube ich, auch ein logisches, also das ist ein systemimmanentes Problem, das ist jetzt nicht die alleinige Schuld der Wohlfahrtsorganisation, weil die ja auch handeln in einem Regelwerk, das ihnen vorgegeben wurde, aber eben zu wenig hinterfragt wird, ob die Gelder sinnvoll eingesetzt sind. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Menschen, die in Werkstätten arbeiten, kennen wir auch noch, Werkstätten für behinderte Menschen.
Haben wir beide sogar schon mal eine Sendung darüber gemacht vor ein paar Jahren.
Genau, ja. Genau. Und das ist ja oft sowas, kennen wir dann vielleicht vom Weihnachtsmarkt, wo man dann irgendwelche Körbe kauft oder so. Aber das ist halt so ein Image-Ding. Werkstätten machen auch ganz viel andere Sachen. Die verpacken Warndreiecke für Automobilkonzerne. Sie produzieren Dinge für die Bundeswehr. Und so weiter. Und das heißt, die machen auch hochwertige Arbeit. Mhm. Und damit werben sie auch. Die sagen auch, hey, wir können nicht nur Körbe flechten, sondern wir machen auch Logistik, Digitalisierung, was auch immer. Und die Beschäftigten dort sind keine Angestellten, sondern sind Beschäftigte, was arbeitsrechtlich ein Unterschied ist. Das heißt, sie haben kein Streikrecht, sie sind nicht gebunden an den Mindestlohn. Und das wird quasi ausgenutzt. Im Sinne, dass sie dann eben ja, 1,35 Euro die Stunde verdienen. Und weil man davon nicht leben kann, müssen die quasi aufstocken.
Moment, die verdienen das wenige Geld und stocken dann beim Sozialamt oder bei der Arbeitsagentur oder wie es auch immer heißen mag, stocken dann da auf. Also es sind nicht die Werkstätten, die die Aufstockung dann übernehmen sozusagen. Und indem sie vielleicht, weiß ich nicht, eine Wohnung zur Verfügung stellen, Betreuung zur Verfügung stellen, sowas alles.
Genau. Also vielleicht nochmal grundsätzlich zur Klärung. Um überhaupt in einer Werkstatt zu sein, musst du vom Arbeitsamt beschieden bekommen, dass du mindestens 4 Stunden am Tag arbeitsfähig bist. Das heißt, das Klischee, das wir haben über Werkstattbeschäftigte, dass die ja eh nicht arbeiten können, ist falsch. Weil du musst mindestens 4 Stunden arbeiten können. Sonst landest du in einer sogenannten Tagesfördereinrichtung. Oder Tagesförderstruktur, wo du nicht arbeiten musst. Ja. Das heißt, du sitzt dann in dieser Werkstatt und machst Tätigkeiten, die meistens ein Nichtbehinderter dir sagt, die du machen sollst. Also Folien von Glasflaschen abknibbeln oder Fackeln für die Bundeswehr zusammenbauen, was auch immer. Und das wird dann aber eben von den Werkstätten damit begründet, dass es ja Rehabilitation sei. Also dass es ja dann auch fortbildet und so weiter und so fort. Und es gibt Fälle, wo das so sein kann.
Also Rehabilitation im Sinne von
Anschlussfähigkeit in den ersten Arbeitsmarkt.
Genau, genau. Mhm. Und Befähigung und Weiterentwicklung quasi auch. Allerdings schaffen es unter 1% aus den Werkstätten raus. Und das Krasse ist, und das hat mich dann wirklich endgültig überzeugt, warum das ein Problem ist, dass Werkstätten pro Beschäftigten nochmal 1.200 Euro im Monat bekommen vom Staat dafür, dass sie sie beschäftigen.
Nicht dafür, dass sie ernähren, unterbringen, betreuen, sondern nur dafür, dass sie da beschäftigt werden?
Genau. Und das
für 1,35 Euro.
Genau. Und dann gibt es ja sicherlich auch Unterstützungsbedarf, der höher ist, als wenn du jetzt direkt bei Volkswagen das Warndreieck verpackst oder so. Ja, das kann gut sein. Allerdings zahlt ja der Staat dann doppelt. Also der zahlt ja dann einmal 1.200 Euro an die Werkstatt und dann noch Aufstockung für den Beschäftigten. Und es gibt eine Überlegung und es gibt auch ein Modell, nicht nur ein Modell, es gibt eigentlich auch das Recht darauf, nennt sich das sogenannte Budget für Arbeit, dass man quasi versucht, den Beschäftigten einen virtuellen Rucksack zu geben, in dem dieses Geld drin ist.
Mhm.
Dass der Beschäftigte dem Arbeitgeber, zum Beispiel Volkswagen, sagen kann, okay, pass auf, wenn du mich fest anstellst, also auf deine Payroll tust, als normalen sozialversicherungspflichtigen Job, dann bekommst du diese 1200 Euro vom Staat plus das, was ich als Aufstockung bekäme. Und dafür musst du mir mindestens Mindestlohn bezahlen, idealerweise so viel wie meinen nicht behinderten Kolleginnen. Und ich hätte sogar noch ein Anrecht auf Arbeitsassistenz, wenn ich Dinge wirklich nicht kann. Und das ist zwar Recht, aber es ist nicht überall gelebte Praxis. Das wird dann oft damit begründet, dass man sich an ganz viele Behörden wenden muss, Inklusionsamt, Arbeitsamt, was auch immer, Rentenkasse. Und das ist schon bürokratisch sehr aufwendig. Mhm. Und auch als Arbeitgeberin ist es schon so, dass es oft nur große Unternehmen überhaupt Strukturen für sowas haben, sich mit dieser Bürokratie auseinanderzusetzen. Und behinderte Menschen kennen dieses Recht oft gar nicht. Aber gerade in meinen Augen hätten ja Werkstätten zum Beispiel den Auftrag, die Beschäftigten über die Alternative zu informieren.
Ja.
Und diese fehlende Durchlässigkeit ist ein Hinweis darauf, dass es auch gar nicht ihr Interesse ist.
Das wäre jetzt auch die Frage, ist das ein Systemfehler oder ist das eine willentliche Entscheidung von EntscheiderInnen?
Ja, also wie gesagt, die Leute, die da dann dort arbeiten mit den Beschäftigten, sind ja oft selber auch Betroffene des Systems. Das sind wirklich eher Strukturen, die das Ganze manifestiert haben. Ich habe auch Zweifel, ob man die Strukturen von innen heraus lösen kann. Ich glaube, da muss der oder die Gesetzgeberin ran. Und dieser Podcast hier hat ja eine große Reichweite. aber ich würde schon gerne mal die Frage stellen, ob es nicht auch unter dem Aspekt des Lobbyismus nicht auch problematisch ist, wenn in den Vorständen dieser Wohlfahrtsorganisation PolitikerInnen sitzen. Also es ist kein Zufall, dass unsere ehemalige Gesundheitsministerin Vorständin einer Wohlfahrtsorganisation ist und eine bekannte Persönlichkeit in der SPD. Und das gibt es auch in vielen anderen Organisationen. Und dann schon es schwierig finde, wenn nicht behinderte Menschen sich dann vor die Kamera stellen und dann über behinderte Menschen für sie sprechen und das auch nicht reflektieren.
Aber wenn ich habe es jetzt nur in meinem Kopf überschlagen, was du erzählt hast. Also sie bekommen 1,35 Euro in den Werkstätten Stundenlohn und die Werkstätten bekommen noch über 1000 Euro dafür, dass sie diese Leute da beschäftigen, dann ist das ja einfach ein wahnsinnig gutes Geschäft.
Ja, das Bittere ist, dass die Werkstätten untereinander auch in Wettbewerb stehen.
Okay.
Das heißt, wenn jetzt ein Automobilkonzern sagt, wir brauchen hier 10.000 Bahnträge im Monat, die verpackt werden müssen, dann schreiben die das aus. Und dann bewerben sich da natürlich verschiedene Werkstätten drauf und dann gewinnt nicht der mit dem besten sozialen Angebot für seine Beschäftigten, sondern wahrscheinlich der mit dem besten Preis oder der höchsten Qualität. Und wenn diese Werkstätten natürlich dann auch in diesem Konkurrenzdruck stehen, dann kann ich es auch verstehen, wenn sie aus ökonomischen Gründen nicht daran interessiert sind, ihre besten MitarbeiterInnen an den allgemeinen Arbeitsmarkt abzugeben, weil dann sind die ja quasi nicht mehr so leistungsfähig. Und das Perfide, und das kritisiere ich wirklich, das kann aber nur die Politik ändern, ist, dass der Automobilkonzern, beispielsweise Volkswagen, dass der, wenn er eine Werkstatt beauftragt, das auf seine Beschäftigtenquote anrechnen kann, was kontraproduktiv ist, weil die Idee ist ja, dass er selber mindestens 5% seiner Belegschaft mit behinderten Menschen haben sollte und nicht durch externe Dienstleister wie sowas wie Zeitarbeit, was ja nichts anderes ist als Zeitarbeitsfirma, ja aufzufüllen. Und ja, dann das ist einfach ein Systemfehler.
Zertifikate handeln mit Menschen ist das.
Ein Menschenhandel ist ein schwieriges Wort, würde ich jetzt
sagen. Zertifikatehandel mit Menschen. Ja, also okay. Es hat was von Greenwashing so ein bisschen, ne? Also
die Frage ist ja auch schon, wo kommt das her? Also wer hat sich denn das überlegt? Und da waren garantiert keine behinderten Menschen an diesem Entscheidungsprozess beteiligt. Und das ist ja oft so.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht war es mal eine gut gemeinte Idee. Die Frage ist ja, warum wird es dann, wenn Menschen mit Behinderungen das auch benennen und sagen, das sind die Zustände, die daraus resultieren, das ist da die direkten Folgen daraus, warum dann nichts passiert.
Ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht, auch über das Thema. Und ich bekomme auch regelmäßig Ärger aus der anderen Ecke quasi, ne? Also von Wohlfahrtsorganisationen, dass sich MitarbeiterInnen dort, also nicht behinderte MitarbeiterInnen dort dann auch falsch repräsentiert fühlen von mir und so. Und ich verstehe dieses Spannungsfeld total. Und dann merke ich auch, dass wenn wir über Werkstätten für behinderte Menschen in den Medien lesen, wir halt sehr oft an jemanden mit Trisomie 21 denken oder jemanden mit einer geistigen Beeinträchtigung. Aber 90% der Neuzugänge in diesen Werkstätten sind Menschen mit psychischen Erkrankungen.
Also Depressionen und
so. Depressionen zum Beispiel, genau, okay. Oder Suchterfahrung und so. Und die waren meistens vorher am allgemeinen Arbeitsmarkt. Und dieser allgemeine Arbeitsmarkt hat sie irgendwie ausgespuckt. Und um die Menschen mit Down-Syndrom geht es einfach schon lange nicht mehr im System.
Ist das auch so ein Ding, also dieses Bild von den behinderten TM in den Medien, dass das einfach sehr klischeehaft ist und man dann gar nicht so wirklich dazu kommt, in die Tiefe zu denken?
Ja, schon. Auch immer mal wieder. Und ich würde jetzt auch, ich würde schon sagen, es gibt Fortschritte. Also gerade aus den USA sehen wir auch viele gute Beispiele, die dann auch hier immer mehr ankommen. Auch diese Floskel an den Rollstuhl gefesselt lese ich immer seltener. Ja. Ich kann das bei Wikipedia halt noch eingeben und dann kommen da noch genug Beispiele. Aber so in der Tagesberichterstattung glaube ich schon, dass allgemein gerade jüngere Journalistinnen verstanden haben, dass Sprache auch Macht bedeuten kann und da einfach auch ein gewisses Learning eingesetzt hat. Allerdings natürlich noch viel, viel zu tun ist. Vor allem Bildsprache, sehr interessant, wenn das Thema Inklusion in der Schule bebildert werden soll, was ja ein großes Reizthema ist, dann werden irgendwelche Stock-Images genommen, wo der Rollstuhl viermal so groß ist wie das Kind und dann der Rollstuhl das Problem ist und nicht die fehlende Infrastruktur der Klasse oder so. Und über die Jahre ist mir aber auch aufgefallen, ich versuche auch gerade ganz aktiv gegen meinen eigenen Zorn auch anzuarbeiten, weil natürlich auch, das kennt ihr ja vielleicht, je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, desto mehr Probleme sieht man, desto mehr Fehler sieht man. Man denkt immer, alles geht rückwärts und so.
Ja, ja.
Aber das ist, glaube ich, auch zu einfach. Ich sehe schon auch große Fortschritte. Social Media hat an Chefredaktionen vorbei viele behinderte Menschen auch hervorgebracht, dass sie sich jetzt präsentieren können, zeigen können. Mein Newsletter wäre ohne Social Media gar nicht möglich gewesen überhaupt. Auch meine Bekanntheit vielleicht gar nicht. Und wenn es dann eine gewisse Größe erreicht dort, dann wird man plötzlich auch wieder als Ansprechpartner ernst genommen oder so. Also ich habe für mich gemerkt, ich muss dann auch dafür arbeiten. Also wenn dann zum Beispiel ich interviewt werde, dann gebe ich das immer frei, das Interview vorher, bevor das veröffentlicht wird, damit eben diese Floskeln nicht mehr passieren. Ich rede mit den Journalistinnen im Vorfeld, was ich wichtig finde, ohne sie zu belehren, unhöflich zu sein, aber einfach zu sagen, was ich beobachtet habe nach 25 Jahren. Und zum Beispiel, wenn es so, kennt ihr das Bauchbinden, ne, wenn man irgendwie Interview ist.
Ach so, der Ticker, dann, der dann unten durchläuft.
Genau, der Ticker, der Bauchbinde, ja. Nennt sich Bauchbinde. Und dann früher stand da, steht irgendwie, hat Glasknochen oder so. Und jetzt möchte ich, dass da steht Inklusionsexperte. Einfach so auch, um mal eine Flughöhe, eine andere Flughöhe zu bekommen. Und vielleicht kann ich mir das jetzt auch eher erlauben als früher. Und es gab für mich vor 2 Jahren, 3 Jahren so einen Aha-Moment. Da gab es die 54. gefühlte Anfrage eines Kamerateams, die mich vor einer Treppe und einer Stufe filmen wollten, vom Brandenburger Tor, vom Fernsehturm, keine Ahnung was. Und da habe ich denen gesagt, ja, ganz ehrlich, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, auch mit eurem Sender, ihr müsstet das im Archiv haben. Und da meinten, ja, aber da war Herbst. Und jetzt ist gerade Winter oder Sommer oder keine Ahnung was. Und dann habe ich gesagt, okay, einmal mache ich es noch, aber das ist wirklich das letzte Mal. Und dabei bin ich auch geblieben. Also es gibt mit mir keine Schnittbilder mehr. Also auch so ein Lessons learned. Ich mache einfach keine Schnittbilder mehr. Komm noch mal von links rein, komm noch mal von rechts rein, fahr noch mal an der Treppe vorbei, guck noch mal traurig. Das mache ich alles nicht mehr, weil das habe ich 15 Jahre lang gemacht. Und dafür stehe ich einfach nicht mehr zur Verfügung.
Letztlich drängt es dich ja dann auch in eine bestimmte Rolle wieder zurück. Ja.
Und dann wollen die mich aber trotzdem haben. Und dann sage ich, okay, aber dann bin ich der Experte, der Dinge einordnet.
Mhm.
Und das wusste ich aber wirklich. Ja, tatsächlich. Und das musste ich aber wirklich auch erst mir dieses Selbstbewusstsein auch anarbeiten. Es gibt so viele Menschen, die es auch mal verdienen, gefilmt zu werden und auch gezeigt zu werden und auch ihre Geschichte gezeigt zu bekommen. Es muss nicht nochmal meine Geschichte sein, aber ich kann gerne Dinge einordnen.
Aus deiner Inklusionsperspektive heraus haben wir jetzt ja die letzten Minuten im Grunde über originär behindernde Themen gesprochen. Du schreibst aber nicht nur über behindernde Themen, sondern du schreibst über aller Welt Themen aus der Perspektive der Behinderung oder durch die Brille der Behinderung. Gibt es irgendwelche Themen, über die du nicht schreibst? Gibt es irgendwas, was behinderte Menschen nicht betrifft?
Nee, also es gibt ja in der Behindertenbewegung den Spruch, nichts über uns ohne uns.
Hm.
Und das hatte für mich immer so ein Geschmäckle, weil das heißt ja nur Themen, die über uns sind, auch mit uns besprochen werden sollen. Aber was ist denn jetzt mit dem Thema, keine Ahnung,
Heizungsgesetz.
Ja. So, das betrifft ja auch behinderte Menschen. Eigentlich müsste es heißen, nichts ohne uns.
Mhm.
Und mit der Haltung gehe ich jetzt da quasi auch raus und versuche dann immer zu sagen, okay Leute, Urlaub machen auch behinderte Menschen. Oder Atomenergie könnte auch interessant werden. Gerade Elektromobilität. Ja, wenn wir bei Energie sind, Elektromobilität, wieso ist eigentlich keine E-Ladesäule barrierefrei für Rollstuhlfahrende? Und die werden gerade zu Zehntausenden gebaut. So.
Weil Rollstühle sowieso keine Schnelllader eingebaut haben.
Na, es geht ja, also du könntest ja ein Auto haben, ja.
Ja, stimmt.
Und du kommst aber nicht an den Stecker ran. Oder an das Bezahl-Dingsi-Bingsi. Und ich fand es halt so geil.
Stimmt, das ist alles viel zu hoch. Ja,
ja, und unser damaliger Verkehrsminister, Dobrindt, Gott hab ihn selig. Mein Gott, Herr Dobrindt, er hat dann irgendwann mal von barrierefreien Ladesäulen gesprochen. Und ich dachte dann, wow, endlich hat er das Thema aufgegriffen. Und dann meint er aber nur, dass es um barrierefreie Bezahlungen geht, von Anbieter zu Anbieter.
Mhm.
Also, er hat eine andere Barrierefreiheit gemeint, als ich gehofft habe, meint. Das heißt, wir verlieren auch Wörter durch solche. Ja, wie soll ich mal sagen, das Wort Diversity zum Beispiel oder Vielfalt und auch Inklusion zunehmend meint immer weniger behinderte Menschen.
Mhm.
Also wir sehen auf Veranstaltungen, keine Ahnung, egal, von Parteien, von Firmen, dass Diversity die Regenbogenflagge auf dem Parkplatz bedeutet oder Gender. Aber Behinderung wird als letzte genannt oder als erste vergessen. Und das zieht sich halt durch, ne? Auch beim Thema Inklusion. Gibt es immer öfter dann so diese Perspektive, dass Menschen mit Migrationshintergrund gemeint sind oder auch Klassismus. Das sind alles wichtige Themen. Und bei behinderten Menschen, da ist man schnell dabei, das zu vergessen. Es gibt jetzt Inclusive Finance zum Beispiel. Und da geht es vor allem um Klassismusfragen. Und es geht nicht um behinderte Menschen. Und Inklusion meint natürlich auch nicht nur behinderte Menschen, sondern Inklusion meint ja auch wirklich alle, deswegen gehe ich da auch mit. Allerdings dürfen wir da nicht eine Gruppe vergessen.
Voll. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, als du gerade so gesprochen hast, mir kommt das alles sehr bekannt vor, nämlich aus dem Bereich Feminismus, wo wir auch irgendwann mal gesagt haben, es ist kein Thema, sondern es ist etwas, was alles durchdringt. Das betrifft alle Gesellschaftsbereiche. Es ist einfach eine bestimmte Art, wenn man einmal angefangen hat, so auf die Welt zu gucken, die man dann auch nicht mehr los wird. Und so ist es ja tatsächlich auch bei der Inklusion, also jetzt mal Inklusion vor allem von Menschen mit Behinderung.
Mhm.
Es bräuchte also eigentlich, früher hat man gesagt, Gender Mainstreaming ist auch total out wieder, will keiner mehr von wissen und Feminismus ist sowieso auch out. Aber das wäre ja eigentlich das, was angesagt wäre.
Genau, unser Ansatz bei den Sozialheldinnen, das ist ja die Organisation, die ich gegründet habe, bei der ich angestellt bin, das ist Disability Mainstreaming. Also wir wollen quasi Barrierefreiheit im Mainstream mitbedacht haben und nicht immer nur als Sonderlösung über den Hintereingang mit einem Sonderfahrdienst, sondern eben als Hauptlösung über den Haupteingang im ÖPNV. Und das ist interessant, weil das auch ganz viele Türen öffnet. Also ich will nicht nur das Negative erzählen, ich möchte auch gern das Positive erzählen, weil dieses Disability Mainstreaming im Design nennt man das Universal Design. Also wie baut man Dinge so, dass sie von verschiedenen Personengruppen gleichwertig benutzt werden können. Und ich habe da ein ganz schönes Beispiel neulich gefunden. Die Berliner BVG, die hat bei den neuen Bussen, hinterm Fahrer gibt es einen Sitz, wo die Sitztiefe ein bisschen niedriger ist. Und das ist einfach so ein Schild, niedrigerer Sitz oder so, mit Zentimeterangabe. Und ich fand das so spannend, weil da steht nicht Behindertensitz oder Kindersitz oder so, ja, sondern einfach die Sitzhöhe. Und wenn du das dann irgendwann mal mitbekommen hast oder dir das jemand gezeigt hat, dann sitzt du da vielleicht, wenn du das brauchst, lieber. Hm. Oder warum Busse immer mehr Stehplätze haben. Weil es gibt so viele verschiedene Fahrzeuge, die in diesem Bus mitfahren, von Scooter, Kinderwagen, Rollstuhl, Rollator, was auch immer, dass das einfach die beste Form ist, um auch mehrere Menschen und Koffern natürlich auch, um mehrere Menschen mitzunehmen. Und das gibt es an ganz, ganz vielen anderen Beispielen auch. Untertitel auf Netflix ist auch Universal Design, weil es geht nicht nur darum, dass gehörlose Menschen mitbekommen, worum es geht, sondern wenn du Squid Game gucken möchtest und dein Koreanisch eingerostet ist, dann macht es Sinn, Untertitel anzumachen. Und TikTok ist ein super Beispiel überhaupt. TikTok wird meiner Ansicht nach gesellschaftlich super krass, auch negativ geframed, so von wegen asiatische Datenkrake, die unsere Kinder- und Jugendseelen aufsaugt und so. Es ist ein Punkt, ja. Es ist aber auch faszinierend, wie sich Untertitel durchgesetzt haben. Ja, durch CapCut und Co. Und dass es jetzt auch nativ angebaut ist. Und ja. TikTok ist eine der ganz wenigen Plattformen, die ich kenne, wo Menschen mit Down-Syndrom, die vielleicht nicht so gut sind mit Schreiben und Lesen, zum ersten Mal ohne Hilfe von Nichtbehinderten Content produzieren können. Und ich folge super vielen Menschen mit Down-Syndrom. Und das ist einfach cool. Das ist einfach cool, auch mal dann Real-Life-Perspektive zu erleben, aus reiner Freude heraus.
Ist das, was da bei TikTok passiert, Absicht oder ist das Zufall? Hat TikTok das so gewollt, um inklusiver zu
sein? Ich glaube, das ist Zufall. Es ist einfach das Format, das sich gut geeignet hat. Du musst echt wenig lesen, um ein Video hochzuladen. Und das ist schon cool.
Wobei es jetzt nicht Zufall ist, dass sowas wie Untertitel Standard werden. Also das ist dann schon...
Nö, das ist für die Leute in der U-Bahn, die keine Kopfhörer dabei hatten.
Okay, ja, point take.
Das waren jetzt zwei gute Geschichten, die BVG ja. und TikTok. Wenn du so durch die Welt fährst und an der Welt teilnimmst, wie stellt die sich dir dar? Also wie sieht die Welt durch die Brille eines behinderten Menschen aus?
Ja gut, also erstmal gilt ja die Regel, kennst du einen Behinderten?
Genau, ne? Also sagen.
Meine Perspektive ist jetzt nicht passend. So und oft ist es ja auch so, Familien im Kinderwagen kennen das ja auch, dass man sich ja dann auch irgendwie anpasst. Ne? Also man kriegt ja dann mit, welche Bahnhöfe haben Aufzüge und so weiter. Und Familien mit dem Kinderwagen können nach 3 Jahren das wieder vergessen. Mhm. Behinderte Menschen in der Regel, wenn sie einen Aufzug brauchen, nicht. Und das heißt, ich habe mir mein Leben auch so eingerichtet und gestaltet, dass das nicht permanent Thema sein muss. Meine Wohnung ist barrierefrei.
Das ist aber auch schon ein Privileg, ne?
Ja, wir leben aber auch in einem Land, muss man auch ganz klar sagen, wo Krankenkassen auch zum Glück uns eine Menge ermöglichen. Wenn ich in den USA wäre, egal, Trump hin oder her, es ist immer furchtbar schwierig gewesen für Menschen, die einen Rollstuhl brauchen, einen elektrischen Rollstuhl brauchen, den zu bekommen, weil sie eben zum Beispiel keine Krankenkassen haben oder oft nicht krankenversichert sind oder es einfach unbezahlbar war. Und das heißt, wir können ja schon auch froh sein, dass jeder, der ein Hilfsmittel braucht, es eben auch bekommt. Ob es das Beste ist, sei dahingestellt. Aber du kannst dann aufstocken. Du kannst dann sagen, okay, dann zahle ich den extra Preis selber drauf, was immer noch günstiger ist, als wenn ich alles selber kaufen müsste. Interessanterweise sind die Rollstühle in den USA auch teurer als in Europa, was mich auch wirklich gewundert hat. Ich habe bisher nicht herausgefunden, warum das so ist.
Weil sie es können.
Wahrscheinlich, ja.
Das ist wie, Medikamente sind da ja auch teurer.
Aber wenn hier die Kasse eh zahlt, dann könntest du ja auch, aber vielleicht sind die Kassen gute Verhandlungspartner.
Ich schätze mal, dass der gemeinsame Bundesausschuss festlegt, dass es halt nicht mehr als x Prozent über Herstellungskosten oder so. Also, ja.
Auf jeden Fall können wir da wirklich froh sein. Und ich habe mir mein Leben und auch das Leben von Menschen mit Behinderungen, die ich persönlich kenne, die jetzt auch nicht alle wohlhabend sind, beobachte ich schon, dass man sich einfach sein Leben auch so einrichtet, wie es geht. Wenn es jetzt Erkrankungen sind, chronische Krankheiten, die man nicht sieht, zum Beispiel, also ME/CFS oder Long-Covid oder andere MS oft auch, Depressionen, ADHS, ADS, jetzt, keine Ahnung, die Liste ist wahrscheinlich ewig lang, dann haben wir, glaube ich, eher ein Problem der Rechtfertigung, ne? Also, dass man das dann erklären muss, dass die anderen einem das nicht glauben, man sieht das ja gar nicht an und so weiter und so fort.
Lächel doch mal.
Ja, genau. Geh doch mal an die Sonne. Zusammen.
Genau.
Und das ist doch bestimmt der Stress.
Das ist das eine, das ist dann, was vielleicht Freunde, Bekannte, ArbeitskollegInnen oder so sagen. Aber ich finde auch krass, also ich habe einige oder die meisten meiner Freunde mit Behinderung, sie sind chronisch Kranke. Und alle erzählen durch die Bank das Gleiche, dass sie Probleme haben, auch bei Ärzten und Ärztinnen, da ernst genommen zu werden, da die richtige Behandlung zu bekommen, weil man es eben auch nicht sieht.
Ja. Genau. Und wir hatten jetzt, wir hatten ja vorhin über die USA-Folge von Podcast Die Neue Norm gesprochen. Es gibt auch eine Folge über ME/CFS von Die Neue Norm. Und die ist tatsächlich, die hat mich sehr bewegt und sehr berührt. Die ist online länger, als sie on air war. Wir arbeiten jetzt dann mit dem Bayerischen Rundfunk, wo der dann auch ausgestrahlt wird. Aber online ist er länger. Und da hören wir auch Geschichten von Betroffenen, die einfach erzählen, wie sie gar nicht, schon seit Jahren nicht mehr aus dem Haus waren, weil sie keine Kraft haben und ihnen niemand glaubt und sie auch nicht wissen, das wird immer schlimmer und sie nicht wissen, was sie tun sollen. Und das ist schon krass. Das will ich gar nicht relativieren. Jetzt meine Perspektive, wie gesagt, ich habe mir mein Leben weitestgehend so eingerichtet. Ich habe Assistenz für Dinge, die nicht anders gehen. Und ich bin schon auch froh, in Berlin zu leben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Land leben würde, ich habe kein Auto, ich habe keinen Führerschein, ja, dann wäre meine Mobilität massiv eingeschränkt.
Wärst auf den Fahrdienst angewiesen.
Genau. Und ich möchte auch meine Lanze für Deutschland brechen, dass Berlin im Vergleich zu London und zu Paris wirklich barrierefreier ist. Muss man einfach sagen. So, der ÖPNV.
Damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, also der ÖPNV ist wirklich gut. Und auch in Amsterdam vergisst einen die Bahn mal mit der Mobilitätshilfe. Auch in Barcelona gehen Rampen kaputt. Ja, also das ist jetzt, die Deutschen sind auch sehr gut im alles Kacke finden. Aber Barcelona war sehr schön zu sehen. Die sagen ja, dass sie eine der barrierefreisten Städte Europas sind, dass jedes dritte Taxi barrierefrei ist. In Berlin auf jeden Fall nicht. Mhm. Ja, jetzt gibt es irgendwie 20 von 4.000, die barrierefrei sind. Das heißt, du brauchst doch gar nicht suchen.
Du musst wahrscheinlich 3 Wochen vorher bestellen, ne?
Ja, genau. Und dann musst du die Telefonnummer privat des Fahrers kennen und so. Das ist schon ein bisschen schräg in Barcelona. Siehst du die, kannst aber herwinken. Und das ist schon ziemlich geil. Die U-Bahnhöfe sind weitestgehend barrierefrei. Es wird ausgeschildert, welche nicht. Ja, also explizit nicht. Sogar Google Maps weiß das. Mhm. Was auch geil ist, so von der Mainstreaming her. Und selbst die Sagrada Familia ist barrierefrei, obwohl es ja eines der ältesten Gebäude ist. Das haben die einfach gemacht so. Und
einfach Rampen reingebaut.
Ja, und in Deutschland denken wir über Denkmalschutz nach. Und da bin ich schon, ey, ernsthaft jetzt? Ja, das schon hat mich sehr bewegt und auch empowered. Und auch so zu sehen, also ich brauche ja auch manchmal eine Vision, wo geht's hin? Wie kann es sein? Und Barcelona macht da jetzt kein großes Ding draus, sondern es ist einfach so. Und das fand ich schon sehr cool. Wir haben ja noch kurz über Stärken gesprochen, ne? oder positive Perspektiven durch Behinderung.
Und in meinem Vorteile von Behinderung hast du es vorhin genannt.
Ja, genau. Es gibt in meinem vorletzten Buch, Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden. Als ich daran gearbeitet habe, bin ich auf Al Admansky gestoßen aus Kanada, der Community Builder ist. Also der baut quasi reale Communities von homeless people, von behinderten Menschen und so weiter. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Power of Disability, also die Kraft der Behinderung. Und der versucht quasi, die positiven Seiten von Behinderung mal hervorzuheben, die selten genannt werden. Und eine positive Seite, die einfach daher kommt, dass man gezwungen ist, das zu tun, ist die Kraft der Kreativität. Also du musst nun mal dir ständig Lösungen überlegen. Du hast immer einen Plan B im Kopf von A nach B. Wenn der Aufzug kaputt ist, ich bin immer pünktlich, selbst wenn der Aufzug kaputt ist, weil ich das einplane. Und dann bin ich halt eher zu früh, wenn der Aufzug funktioniert.
Aber ist das nicht auch belastend?
Ja klar, aber diese Wartezeit, die habe ich mir dann gefüllt mit Podcasts oder keine Ahnung was. Ne, also das ist schon auch irgendwie okay. Und es lässt mich vielleicht auch mehr schaffen als andere Menschen. Ich kann nicht joggen, ich kann nicht rennen. Das heißt, ich muss irgendwie so planen, dass das nicht nötig ist. Und auch das ist vielleicht stressfreier. Und dann, wenn du aber permanent auf Barrieren stößt, und behinderte Menschen sind die einzige Gruppe, oder ist das die Gruppe, die am meisten auf Barrieren im Alltag stößt, dann entwickelst du ja auch irgendwie Resilienzen. Also dich haut sowas nicht mehr so schnell vom Hocker. Ja, das schon.
Stimmt, was ich mich mit dem Fahrrad aufrege, wenn der Aufzug mal kaputt ist, das passiert dir wahrscheinlich überhaupt
nicht.
Ja, denkst
du halt so, ja, fick dich und dann fahre ich halt weiter so, aber die Kraft habe ich halt nicht, statt mich aufzuregen und dann mache ich es halt anders. Und ich versuche dann eher so Strukturen dahinter zu entdecken. Also warum habe ich das nicht vorher gewusst, dass der Aufzug kaputt ist? Woher weiß eigentlich die Bahn, dass der Aufzug kaputt ist? Wo kommen denn die Daten eigentlich her? Und dann haben wir das digitalisiert zusammen mit der Deutschen Bahn. Man kann jetzt auf brokenlifts.org für Berlin-Brandenburg sehen, welche Aufzüge in Echtzeit funktionieren. Cool. Und Fun Fact, Radio Berlin vom RBB sendet diese Information einmal die Stunde in den Verkehrsnachrichten.
Wie cool, und statt der Blitzer.
Und auch das ist Mainstream.
Ja.
Und es ist vor allen Dingen sinnvoll, weil diese ganzen Blitzermeldungen oder Verkehrsmeldungen braucht halt niemand mehr, weil das hast du eh in deinem Navi.
Es gibt auch Apps und demnächst wird es auch, werden es auch große Kartenanbieter können. Das ist halt auch spannend, da mitzuwirken, ne? Dass wir quasi auch an den Schnittstellen mitarbeiten, sie teilweise mitkonzipieren, Echtzeitdaten über funktionierende Aufzüge. Das ist schon ein krass nerdiges Thema, verstehe ich, wenn das jetzt kein Hobby ist. Aber es ist halt faszinierend, dann da mit EntwicklerInnen darüber zu sprechen, die an diesen großen Karten sitzen, die das in Echtzeit einbauen und selber nie darüber nachgedacht haben. Aber einer von denen, also der Top-Entwickler eines großen Kartenanbieters, den wir alle kennen, hat uns erzählt, naja, also am Ende des Tages ist doch ein Aufzug nichts anderes als ein Zug. Und das ist einfach ein weiteres Verkehrsmittel.
Ja.
Nur, dass er eben keine Abfahrtszeiten hat. Aber er hat halt einen Startpunkt und einen Endpunkt und vielleicht eine Zwischenstation, wie einen Zug. Und wir können es genauso wie eine Linie behandeln. Und dann ist auch wichtig, ob er funktioniert oder nicht. Und das war für mich so ein Mindshift plötzlich, dass ich dachte, ja, für den ist das gar kein Problem. Das war einfach nur nie auf seinem Zettel. Und wir arbeiten mit ImmoScout zusammen, Immobilienplattform. Und wir haben versucht, mit denen mal das Thema zu bearbeiten, wie finden eigentlich behinderte Menschen barrierefreie Wohnungen? Also Menschen, die im Rollstuhl sind, ja, vor allem. Und es stellte sich heraus, dass MaklerInnen großen Respekt davor haben, das Wort barrierefrei für eine Wohnung anzuklicken. Mhm. Weil das hängt an sehr vielen Bedingungen. Mhm. Türbreiten, Lichtschalter, was auch immer. Mhm. Und dann klicken die lieber seniorengerecht, barrierearm, was auch immer an in der Datenbank. Und Menschen im Rollstuhl wissen überhaupt nicht, was barrierearm jetzt bedeutet. Und würden sich gar nicht als Senior identifizieren. Das heißt, die finden auf der Plattform ihre Lösung gar nicht. Hm. Also ich meine, der Mietmarkt ist sowieso kaputt, ja, das ist eine andere Frage. Aber alleine das ist ja für behinderte Menschen noch mal viel schwieriger. Und dann stellt es sich heraus, durch unsere Analysen, auch mit Fokusgruppen, Tests und so, dass das gemeinsame Nenner, den beide Seiten verstehen, NutzerInnen und MaklerInnen, ist stufenloser Zugang zur Wohnung.
Tja.
Und Türbreiten, Lichtschalterhöhen kann man im Zweifel anpassen.
Ja.
Ja. Und das heißt, über Nacht wurde die Plattform zu einer der größten, einfach, die haben nichts geändert, außer dieses eine Merkmal, zu einer der größten findbaren Datenbanken. Und das ist, glaube ich, man muss einfach viel miteinander reden. Es gibt so viele Dinge, die mir einfallen. Mobilfunkkonzerne könnten spezielle Tarife machen für Gehörlose, wo einfach Sprachminuten irrelevant werden. Und man einfach Datenpakete macht, gibt es wahrscheinlich kaum noch, aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Man muss einfach das Packaging reicht zu ändern. Ich muss doch nicht mal was erfinden.
Diese ganzen Firmen, die du da beschrieben hast, und da gibt es ja, das betrifft wahrscheinlich so fast jedes Unternehmen, das irgendetwas im öffentlichen Angebot oder im Angebot für die Öffentlichkeit hat. Wenn du auf die zugehst und sagst, hier, hör mal, hier ist ein Problem. Behinderte finden keine barrierefreien Wohnungen oder behindertengerechte Wohnungen. Wollen die das hören? Also hast du Schwierigkeiten durchzudringen oder rennst du bei denen eher offene Türen ein?
Also es wird leichter, aber das hat vielleicht auch mit der steigenden Bekanntheit zu tun. Es ist aber auch eine Frage, wie man das adressiert. Ne? Also das jetzt mit dem Vorwurf gleich zu verbinden, lädt die Leute jetzt nicht ein. Wir stellen dann eher Fragen. Also wisst ihr eigentlich, wie viele Menschen mit Behinderung eure Plattform nutzen? Zum Beispiel so eine Frage. Oder habt ihr, wie wäre es denn, wenn es ABC in eurem Produkt gäbe? Woran scheitert das gerade? Und dann erzählen die uns Geschichten. Und also ich kann eine Geschichte erzählen, ohne jetzt die Marke zu nennen, aber ein Kosmetikhersteller hat uns erzählt, dass sie gerne ihre Produkte barrierefreier machen würden. Und haben uns erstmal gefragt, was das bedeuten kann. Und
dann barrierefreie Kosmetik?
Produkte. Also vom Packaging über Werbung.
Ah, okay, ich war gerade bei der Salbe und dachte, ja.
Und also, wie kriegst du die Tube auf mit einer Hand? Oder wenn du querschnittgelähmt bist. Oder wenn du nicht gut siehst, woran erkennst du jetzt die Sonnencreme vom Shampoo? Woran kannst du es unterscheiden? Ja, und dann erzählten die uns, dass das super aufwendig ist, Packaging zu verändern. Und dass das jahrelange Prozesse sind in dieser Firma. Und dass es auch gar nicht so viele Anbieter gibt, die Packaging machen und so weiter und so fort. Und wir haben super viele Bedingungen geknüpft. Wir kämen aber zu dem richtigen Zeitpunkt, weil sie sowieso aufgrund gestiegener Umweltschutzvorgaben sie das Packaging anpassen müssen. Oder wollen. Und quasi das ein trojanisches Pferd sein kann, um ein eigenes Thema mit einzubauen. Und dann ist es auch nicht teuer. Ja, dann kannst du am Produktverpackungsdesign noch mitgestalten. Und gerade mit so Plattformen wie Google Lens oder auch überhaupt Bilderkennung ist ja richtig gut geworden. Dann brauchst du auch diese QR-Codes nicht mehr unbedingt, um zu erkennen, ob das jetzt die Kokosmilch ist oder was auch immer, sondern das kann die Kamera dann dir einfach sagen. Und dann geht es jetzt eher um die Frage, wie findest du das Produkt im Supermarkt, wenn die Konkurrenz das nicht hat, zum Beispiel. Und das ist auch eine interessante Frage, aber es sind andere Fragen. Und wir sagen denen jetzt zum Beispiel, es gibt immer noch viele Firmen, die irgendwas zum Thema Vielfalt oder Inclusion machen wollen oder Diversity. Und die sind natürlich, wenn wir ehrlich sind, oft auch late to the game. Ne? Also jetzt mit einem Gender-Konzept zu kommen oder mit einer Regenbogenflagge auf dem Parkplatz, es kann schnell lächerlich werden. Dass wir denen sagen, okay, das könnt ihr aber auch anerkennen und fangt doch mit der Dimension Behinderung an.
Genau.
Weil da seid ihr quasi der First Mover.
Ja.
Und das kann auch eine Geschichte sein. Ohne Pity, ohne Charity, ohne Gnadenakt oder so, sondern einfach auch alte Menschen eure Kunden sind. Und auch die haben dann Rheuma oder was auch immer und Probleme beim Öffnen der Packung. Und wir haben hier ein paar Produkte getestet, weil das ist tatsächlich, also es, nicht behinderte Menschen sagen, warum nicht schon immer so?
Ja klar, warum soll ich denn, nur weil ich zwei gesunde Hände habe, habe ich trotzdem keinen Bock, überall dran rumzupitteln und zu, ja, genau.
Also das ist ja du hast es gerade gesagt, beim Thema Gender und Queer und so weiter, da wurden ja irgendwann Frauen und Queers als Zielgruppe entdeckt von den Unternehmen und dann war klar so, ach cool, das ist ja noch mal ein bisschen mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die wir damit ansprechen können. Und genau das ist vielleicht einfach in den Köpfen, weil du hast gerade einen wichtigen Satz gesagt, Menschen, die älter sind, Menschen, die Rheuma haben. Die Behinderung kommt ja oft erst im Laufe des Lebens überhaupt dazu, aber das werden ja immer mehr, die jetzt nicht eine angeborene, aber irgendwann einfach dazugekommene Behinderung haben.
Das ist ein spannender Aspekt. Die Menschen mit Behinderung sind ja am schnellsten wachsende Minderheit.
Ja.
Über wie weltweit. Viele reden wir da eigentlich? Was ist das für ein Bevölkerungsanteil?
Also man sagt so zwischen 10% und 12% der Bevölkerung haben eine Behinderung. Weltweit sind es vielleicht sogar 14%. Und das ist natürlich jetzt erstmal eine Zahl, so, die kann man so droppen. Ich finde sie beeindruckend, nicht unbedingt, weil man kann dann schnell sagen, ja, das sind ja vor allem alte Menschen. Aber, und das finde ich tatsächlich interessant und ich glaube, das ist viel zu wenig erforscht, alte Menschen würden sich nicht als behindert definieren. Und es ist aber trotzdem eine ähnliche Nutzergruppe. Und die sind die am meisten älter werdenden, die am schnellsten wachsende. Ja? Und der Grund, warum es die am schnellsten wachsende Minderheit ist, dass durch bessere medizinische Versorgung behinderte Menschen auch älter werden. Auch alte Menschen werden älter.
Und mehr Unfallopfer überleben.
Genau. Und meine Generation ist die zweite Generation, die statistisch gesehen die Elterngeneration überlebt. Davor sind oft die Kinder vor ihren Eltern gestorben. Und das ist interessant. Das passiert einfach weltweit. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wenn es zum Beispiel um Tourismus geht, behinderte Menschen reisen ja selten allein. Es heißt ja Assistenz, Familie, Freunde, PartnerInnen, was auch immer. Und die sind ja dann quasi co-behindert. Die sind ja dann genauso auf Barrierefreiheit angewiesen. Ja. Und entscheiden dann auch Kaufentscheidungen dahingehend. Und das kann man auch als Markt sehen, das ist ein Milliardenmarkt, sagt man inzwischen auch für Deutschland, wenn man das ernst nehmen würde im Tourismus. Und auch die Deutsche Bahn hätte wahrscheinlich am Ende des Tages weniger Arbeit, wenn die Züge barrierefreier wären. Mhm. Aber auch hier, Österreich ist jetzt auch nicht wirklich viel besser oder Holland. Aber das liegt daran, weil die Züge, es gibt nicht so viele Zughersteller in der Welt. Mhm. Diese Dinge halten 30, 40 Jahre. Und das, was du jetzt bestellst, wird in 40 Jahren auf den Gleisen fahren. Und es wird noch nicht richtig gut bestellt, sag ich mal. Ja? Und da hätte man, glaube ich, viel mehr machen können. Und muss man auch viel mehr machen. Ich habe noch zwei spannende Aspekte. Wir haben ja vorhin über chronische Erkrankungen gesprochen. Mhm. Und oft werden sie dann auch als unsichtbare Behinderung genannt. Es gibt nämlich noch eine andere Stärke von Behinderung. Und das ist die Kraft der Authentizität. Die mich wirklich auch verändert hat im Denken, auch in der Reflexion über meine eigene Behinderung. Weil fast jeder Mensch mit Behinderung, den ich kenne, kennt den Satz, ich an deiner Stelle könnte das nicht, ich bewundere, wie du das alles schaffst. Mhm. Und dieser Satz hat mich früher wirklich wütend gemacht, weil ich dachte, an meiner Stelle hätten die sich umgebracht. So, also ich finde mein Leben nicht lebenswert. Ja.
Ja.
Und dann erfuhr ich aber von Menschen mit chronischen Erkrankungen, unsichtbaren Behinderungen, dass die ihr Leben lang versucht haben, ihre Behinderung zu verstecken, zu kaschieren, so zu tun, als hätten sie nichts, weil sie eben Angst haben, jemandem zur Last zu fallen, weil sie Angst haben vor Diskriminierung, Benachteiligung, Karriere, was auch immer. Mhm. Und irgendwann bricht aber die Erkrankung oder Behinderung durch und dann kannst du das nicht mehr verstecken. Und dann sind alle überrascht. Und wenn Menschen zu mir gesagt haben, ich an deiner Stelle könnte das nicht, ich bewundere, wie du das alles schaffst, ist mir irgendwann klar geworden, dass die Menschen gar nicht mich meinen, sondern sich. Ja. Weil wir alle irgendeine Unzulänglichkeit in uns haben, die wir an uns selber nicht mögen. Die ein traumatisches Kindheitserlebnis vielleicht oder schlechte Erfahrungen in der Jugend, Kindheit oder Erwachsenenleben, wo wir nur sehr wenigen Menschen davon erzählt haben. Und wenn die diesen Satz sagen, ich bewundere, wie du das alles schaffst, ich an deiner Stelle könnte das nicht und so, dann wünschen sie sich eigentlich diese Kraft, die sie in behinderten Menschen sehen, für sich selbst. Und weil ich kann meine Behinderung nicht verstecken, Ja, also ich kann mich auf den Kopf stellen, dann bin ich halt ein Rollstuhlfahrer auf dem Kopf. Aber die Behinderung ist immer vor mir da, egal was ich tue. Selbst im Podcast hört man, dass meine Stimme anders ist. Ja, und das heißt, ich habe irgendwann, bewusst oder unbewusst, und viele behinderte Menschen haben das irgendwann in ihrem Leben realisiert und verstanden, dass sie sich so zeigen müssen, so würdevoll es geht, so würdevoll sie können, dass es nichts bringt, zu Hause zu bleiben und sich einzuigeln und zu verstecken. Und dann gehe ich halt raus, so wie ich bin. Und diese Authentizität ist das, was oft übersehen wird. Dass das auch eine Kraft ist und eine Stärke. Und nicht trotz der Behinderung, sondern einfach zu sagen, ja, so what, ich gehe jetzt raus. Ja, ich gehe jetzt auch einkaufen. So wie andere auch einkaufen, weil ich muss einkaufen. Ja. Und es bringt nichts, darüber zu lamentieren. Und wir müssen uns Sorgen machen um die Menschen, die wir nicht sehen. Die diese Würde vielleicht nicht für sich gefunden haben, die Kraft zu zeigen. Und würden wir uns das alles mehr zugestehen, unzulänglich zu sein in der einen oder anderen Kategorie, dann, glaube ich, wären wir auch wesentlich empathischer untereinander. Das klingt ja so nach magischem Denken, ich weiß. Und
überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist das ist gerade ein sehr tiefer Erkenntnisgewinn für mich, weil ich seit ich Katrin kenne und Katrin ist alleinerziehend mit zwei Kindern und ich beschreibe, ich weiß gar nicht, ob ich das in deinem Beisein schon mal gemacht habe, Katrin, ich beschreibe das, was Katrin macht in ihrem Alltag, als übermenschlich. Und letztendlich meine ich damit nichts anderes als, ich hätte gerne auch so viel Kraft, ein solches Leben stemmen zu können und ich kann mir nicht vorstellen, woher man diese Kraft nimmt. Mhm. Und das ist letztendlich auch, was du gerade beschrieben hast im Umgang mit Behinderten.
Genau, und das nennt sich im Englischen, ich finde, da gibt es kein gutes deutsches Wort, aber im Englischen nennt man das to adapt, also sich quasi anpassen. Aber ich finde, anpassen ist so was...
Das hat so was Politisches.
Ja, genau. Und ich finde, to adapt ist einfach, dadurch, dass es alternativlos ist, machst du das halt. Ne? Und das führt mich zum nächsten Gedanken. Eigentlich, wow, eine neue Überleitung, die ich so noch nicht hatte. Aber der nächste Gedanke, den ich jetzt auch in den letzten 5 Jahren erst schärfen konnte, war, wenn wir über Vielfalt reden und Diversity und all diese ganzen Buzzwords, dann gibt es ganz schnell irgendjemanden, Fraktion Markus Söder, der oder die sagt, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Wir müssen die Vorurteile abbauen. Wir müssen die Ängste beseitigen. Und mir wurde dann irgendwann klar, dass das Hinhalteargumente sind.
Ja.
Nichts zu tun.
Hauptsache, die Behinderten bleiben in den Behindertenwerkstätten.
Und das ist ruinöse Empathie. Aber der Satz stimmt ja, alle klatschen und ich habe diesen Satz auch jahrelang reproduziert und gesagt, aber der Satz ist halt konsequenzlos. Was heißt denn das, wir müssen alle aufklären? Was heißt denn das, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken? Wie? Und wenn man das Markus Söder fragen würde, dann hat er keine Antwort auf diese Frage. Und dann gibt es so Spezies aus der Wohlfahrt, Soziallotterien, was auch immer, Sozialministerien, die meistens keine Behinderung haben, die auf die Frage, was heißt denn das, antworten, wir müssen aufklären, indem wir zum Beispiel Plakate kleben oder Werbespots schalten oder Feste feiern. Feste feiern ist sogar vielleicht nur eine gute Maßnahme, aber Plakate kleben, Werbespots und so. Und wenn man sich dann, ich habe ja Werbung studiert, wenn man sich dann diese Werbeerzeugnisse anschaut, dann stehen da so Sätze drin wie, auch Kinder mit Behinderung haben ein Recht auf Spielplätze. Und zusammen mit einer Supermarktkette machen wir Spielplätze barrierefrei. Mhm. Und dann habe ich als Bürger einfach ganz viele Fragen. Mhm. Also wollen wir, dass eine Supermarktkette mit einer Soziallotterie verantwortlich ist, dass Spielplätze in Deutschland barrierefrei werden? Ist das Outsourcing? Ist das die Privatisierung des Spielplatzmarktes? Finde ich problematisch. Warum sind BürgermeisterInnen nicht verpflichtet, Spielplätze barrierefrei zu sein? Also könnte man das Geld nicht eigentlich viel sinnvoller einsetzen, Gesetze zu entwickeln, um BürgermeisterInnen, StadtplanerInnen zu verpflichten oder mindestens fortzubilden? Mhm. Und vor allem, diese Binsenweisheit, dass Kinder mit Behinderung ein Recht auf Spielplatz haben, ja, ist ja eine Binsenweisheit. Also ja. Das ist ja, da muss ich ja, wen will ich denn überzeugen? Und die Leute, die dagegen sind, die gibt es wahrscheinlich, die will ich mit dem Plakat gar nicht mehr erreichen. Und die haben auch gar nicht das Mandat. Ja, also meine Nachbarin soll nicht mitentscheiden dürfen, ob Spielplatz barrierefrei wird oder nicht. Das sollte keine Verhandlungsmasse sein von etwas. Das heißt, in der Kommunikation nennt man das Streuverlust. Wir kommunizieren eine Binse an Menschen, die es eh nicht ändern können. Und dadurch ist es ruinös empathisch. Und was würde helfen? Barrierefreie Spielplätze.
Ja, genau das. Das ist das, was ich auch dachte. Also überhaupt erst die Frage sozusagen in den Raum zu stellen mit dieser Aussage, auch Kinder mit Behinderung haben ein Recht auf Spielplätze. So, hä?
Da schwingt ja ein eigentlich mit. Ne?
Eigentlich nicht, aber wir sind jetzt mal großzügig. Weg. Genau.
Ja, ja, genau. So, und dann sagen die in diesen Plakaten und zusammen mit dieser Supermarktkette machen wir 1000 Spielplätze barrierefrei. Sorry, aber ich meine, ich wohne in Berlin-Kreuzberg. Ist mir doch scheißegal, ob in Fulda irgendein Spielplatz barrierefrei wurde. Ja? Ich fahre doch nicht mit meinem Kind im ICE nach Hessen. Wird einfach nicht passieren. Ich würde noch nicht mal den Stadtteil wechseln, nur weil der Spielplatz barrierefrei ist wahrscheinlich. Und deswegen müssten alle Spielplätze barrierefrei sein, auch die alten. Ja. Und darüber findet gar kein Diskurs statt. Stattdessen klatscht wie immer bei jedem neuen, der gebaut wird. So. Und das finde ich einfach langweilig. Ich finde es auch, ich habe so einen Google Alert geschaltet für das Wort barrierefrei. So, jeden Morgen bekomme ich so eine Zusammenfassung von neuen Artikeln, die auf Google gelistet wurden. Und es ist so witzig, wie viele Bushaltestellen in ganz Deutschland jeden Tag eingeweiht werden, mit einem roten Bändchen von irgendeinem Bürgermeister durchgeschnitten werden. Wo ich denke so, ey Leute, ernsthaft, das ist doch echt eine Pressemitteilung wert, dass jetzt irgendwie in Hintertupfingen eine Bushaltestelle barrierefrei wurde. Ich klatsche einfach nicht. So,
das peinlich ist eigentlich. Ja.
Bare Minimum. Lange Rede, kurzer Sinn. Was würde wirklich was ändern? Es ist nicht die Aufklärung, dann ist es die Begegnung. Und wenn Kinder mit und ohne Behinderung auf dem Spielplatz sich nicht begegnen, dann werden sie später als StadtplanerInnen auch nicht daran denken. Und die müssten wir dann angeblich immer aufklären. Dabei müssten wir erst Barrierefreiheit schaffen, auf Spielplätzen, in Schulen, was auch immer, damit wir auch im Laufe unseres Lebens daran denken. Und nicht umgekehrt. Das ist naiv zu glauben, dass irgendwann der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel auf den Balkon schreitet und sagt, wir haben genug aufgeklärt, lass uns jetzt Aufzüge bauen. So, das wird nicht passieren. Und deswegen ist es auch ruinös empathisch. Und das Gefährliche ist, und das ist mein Punkt, wenn gesagt wird, wir müssen erst aufklären, dann dauert es keine 10 Minuten, bis irgendeine Erzieherin kommt oder Lehrerin kommt, die sagt, für Kinder mit Behinderung sind wir nicht ausgebildet. Deswegen könnt ihr Kind hier nicht anmelden. Ich finde es unfassbar anmaßend, eine Ausbildung vorher zu erwarten, bevor ich mit dem behinderten Menschen überhaupt in Interaktion gehe, egal was. Weil Eltern von behinderten Kindern vorher auch keine Ausbildung hatten. Und wir haben nun mal das Recht, und eigentlich ist das auch Teil der Wahrheit, behinderte Menschen haben auch das Recht und auch die Gefahr, an scheiß Eltern zu geraten. Das ist wie bei jedem anderen Menschen auch. Und das ist bei LehrerInnen auch. Aber niemand hat das Recht zu sagen, du darfst hier nicht sein, weil du anders bist.
Insofern stimmt, was Laura Gehlheim mal gesagt hat. Die Behinderung ist auch ein guter Arschlochfilter.
Ja, aber leider sind die Optionen dann eben oft gering. Ne? Also ich finde schon auch wichtig, Zugang zu guter Bildung zu bekommen. Und nicht nur, weil Menschen nett zu mir sind. Und ich habe auch das Recht, an super strenge, aber gute Lehrer zu geraten. Und nicht nur die, die jetzt die extra Meile gehen, weil sie für behinderte Menschen auch noch was machen. Weil darunter leidet oft auch Qualität. Also ich habe ein ganz subjektives Beispiel, das ist natürlich nicht allgemeingültig. Aber ich habe tatsächlich privat so ein bisschen meine Herausforderung mit so Sachen wie Yoga und Massagen und so weiter. Also dieses körperliche an mir arbeiten, Sport machen, was auch immer. Ich glaube, ich bin einfach ein Sportmuffel. So. Ich glaube an die Schulmedizin, ich glaube nicht an irgendwelche komischen anderen Dinge, was sicherlich nicht ausreicht. Also ich könnte mehr machen, mehr ausprobieren. Aber es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass die Menschen, die mir das versucht haben beizubringen, auch keine Profis waren. Also die Yoga-Kurse, die ich mal mitgemacht habe, die waren dann extra für Behinderte. Und dann versuchst du, diese ganzen Körperbewegungen nachzumachen, die mit dem behinderten Körper einfach nicht so leicht nachzumachen geht. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie angepasst ist. Und dann war ich durch Zufall bei einer anderen Veranstaltung, wo so eine super, ich sage jetzt mal, schwarze Gürtel-Yoga-Meisterin dabei war, die mehrere Fitnessstudios, Yoga-Studios in der Stadt hat. Und die sah dann, wie ich diese Bewegung, die ich mal gelernt habe, machte. Und ich schaute mich entsetzt an und sagte, was machst du denn da? Und ich sagte, naja, ich versuche das so zu machen wie ihr auch. Und dann meinte sie, das brauchst du gar nicht. Yoga ist eigentlich reine Imagination. Es reicht, wenn du dir das vorstellst. Und dann dachte ich so, wow, das hat mir niemand gesagt zuvor. Wenn dir jemand sagt, atme in deinen großen Zeh,
ja,
hab nie verstanden, wie ich das tun soll.
Meine Mutter dann, geht das genauso. Hä, wie soll ich denn in meinen Rücken atmen? Das geht doch gar nicht. Ne? Die Schulter.
Ich musste 40 Jahre alt werden, bis mir so eine schwarze Gürtel-Yogameisterin sagt, was Yoga eigentlich ist. Und ich hätte das aber eigentlich von der erwartet, die extra Kurse für Behinderte macht. Und deswegen meine ich, haben behinderte Menschen auch ein Recht darauf, an strenge Profis zu geraten und auch zu lernen, was sie noch nicht verstanden haben, was sie noch nicht können, was sie besser machen könnten, weil das wird uns oft verwehrt. Gute Bildung, gute Ausbildung.
Kann ich das von meiner Liste streichen? Das wäre nämlich noch das eine gewesen, wonach ich mich gefragt hätte.
Und ich habe als Schüler sehr viel Sport mitmachen müssen in der Schule und wurde dann irgendwann vom Sportunterricht befreit, weil das irgendwann auch nicht mehr so gut funktioniert hat. Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Meine Eltern haben immer gesagt, ah, mach doch mal Sport und guck mal Krankengymnastik und so. Und ich habe mich nie verstanden gefühlt. Also auch nicht ernst genommen gefühlt. Ich bin noch nicht krank, ich habe mich nicht als krank gesehen. Und Gymnastik machten die im Fernsehen, aber doch nicht ich. Und ne, also das war irgendwie ganz schräg. Man hat mir das, glaube ich, auch schlecht verkauft. Und dann habe ich das halt abgelehnt, aus Trotz. Und habe aber immer dieses schlechte Gewissen gehabt. Und je älter ich wurde, desto mehr wurde mir klar, dass ich eigentlich das nur machen sollte, damit vielleicht mein nicht behindertes Umfeld das Gefühl hat, sie hätten alles getan. Und die haben mir Rückenschmerzen unterstellt, die ich nie habe. Ich hatte noch nie Rückenschmerzen. Habe ich einfach nicht, keine Ahnung.
Oh, du hast
aber ich sitze schief.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, wie machst du das?
Ja, also ich sitze schief, okay, so, das kann man auch sehen, mein Rücken ist verformt so, aber ich habe keine Rückenschmerzen. Vielleicht kommen die doch, wird mir aber auch schon seit 40 Jahren angekündigt, dass sie kommen werden. So, und sie sind halt nicht da. Und dann habe ich das einer paralympischen Sportlerin erzählt, dass ich ein schlechtes Gewissen nicht mit Sport habe und dass ich weiß, dass man was tun müsste. Und dann meinte die so zu mir, also erstmal, wir wissen alle, dass Sport gut ist, egal ob behindert oder nicht. So, Bewegung tut uns grundsätzlich gut. Es gibt nicht behinderte Menschen, die trinken Alkohol, die rauchen, ja, die essen ungesund und so.
Machen auch keinen Sport.
Und behinderte Menschen haben genauso ein Recht darauf, Sportmuffel zu sein, wie nicht behinderte Menschen auch. Lass dir das doch nicht einreden. Und wenn du keinen Bock auf Competitions hast, dann mach's halt nicht. Dann beweg dich, wie du das möchtest. Und wenn du merkst, du musst was tun, dann tu was. Aber nicht, weil andere das sagen.
Es ist halt schwierig, in der imaginierten Leistungsgesellschaft die Leistung zu verweigern. Ne?
Ist ja nicht mehr Leistungsverweigerung, ja. Aber es ist ja ein genereller Diskurs oder im Zusammenhang mit Behinderung.
Und auch der Spaß.
Genau, also musst du alles tun, was du kannst.
Genau.
Das ist ja so ein
Muss ich nicht.
Gedanke. Ne? Und ja. das fand ich auch... Ich weiß schon ein paar Jahre her, aber das war eine der Erleuchtungen, die ich...
Wirklich, und ich würde jedem behinderten Menschen empfehlen, du musst keinen Sport machen. Wir wissen alle, dass es gut wäre, aber du musst es nicht mehr als andere.
Aber auch diverse Behandlungen, ne? Man kann, es gibt Möglichkeiten, man muss nichts davon machen. Wenn so, ja.
Und man kann das mit Kindern auch besprechen übrigens. Da kann ich mich erinnern, da war ich 12 oder so. Dann bin ich mal schwer auf den Kopf gestürzt und hatte dann so eine Gehirnblutung im Kopf. Und alles war gebrochen, alles war doof. Und als ich dann wieder einigermaßen ansprechbar war, lag ich im Krankenhaus und die Ärzte haben gesagt, also wir können das raus operieren, also abpumpen. Allerdings ist dein Gehirn halt auch noch jung und wir würden an deinem Gehirn irgendwas machen, da können Schäden entstehen. Und wir möchten das mit deiner Mutter besprechen oder mit deinen Eltern. Und dann hat meine Mutter gesagt, nee, der kann ruhig dabei sein.
Sehr gut.
Dann haben wir das abgewogen. Und der Arzt meinte dann irgendwann zu mir, und dann hat meine Mutter dem zugestimmt, dass der Vorteil ist, dass ich noch jung bin. Dass quasi, wenn was passieren sollte, das schon auch irgendwie vielleicht noch anpassbar wäre, dass das Gehirn das dann neu lernt oder was auch immer. Kann ich nicht versprechen, aber er würde es empfehlen, das zu tun. Aber eben, ja, 51-49 Entscheidung, das ist nicht eindeutig. Dann habe ich das so entschieden, es ist zum Glück gut gegangen. Aber ich glaube, ich hätte es nicht bereut, wenn es nicht gut gegangen wäre.
Ich habe zum Schluss noch zwei, drei Strukturfragen.
Ja.
Wie viele Leute lesen deinen Newsletter eigentlich? Oder haben ihn abonniert, ob sie ihn lesen?
Ja, das ist ja meine Frage, ist auch schwer messbar mit den Metriken und so. Aber die haben 20.000 AbonnentInnen.
Cool.
Und also ich habe so ein, ich bin ja bei Steady und ich schicke den Newsletter über Steady. Und ich habe dann lange überlegt, wie mache ich das, weil ich möchte schon auch, dass meine Inhalte kostenlos sind und bleiben.
Aber trotzdem, eine Mark verdienen wäre trotzdem schön, ne?
Genau, und die Leute, die die Arbeit gut finden, die können sehr gerne Steady-Mitglied werden und bekommen dann Goodies. Aber diese Goodies sind jetzt nicht an den Inhalt gebunden. Also du kaufst dir nicht irgendwas, was andere nicht bekämen. Dann bekommst du dann halt mein Buch oder du kannst dann vielleicht an einem Google Meet teilnehmen. Oder an einem Zoom-Call. Oder wir treffen uns mal vor Ort in einer Gruppe. Das kann man schon machen. Aber ich möchte, dass der Content immer kostenlos ist. Und ich habe ja auch einen Podcast, so wie ihr. Und der ist im Aufzug. Kommt alle zwei Wochen raus. Und der soll auch kostenlos sein. Und die Abonnentinnen bei Steady, die bekommen den halt zwei Tage früher.
Ja.
So. Aber genau, und das ist die Idee. Das heißt, alles auf Freiwilligkeit. Und seit ein paar Jahren kann ich die komplette Produktion davon auch finanzieren. Also sowohl
super
die Newsletter-Redaktionsleute, als auch vom Podcast die Leute und es gibt auch Sponsoren inzwischen, sodass es für mich keine Nullnummer ist, sondern einfach nur Arbeit.
Super.
Ja. Keine Plusnummer meine ich, also eine Nullnummer.
Kein Hobby.
Arbeit. Genau, und nur so gibt es den jetzt eben auch schon so lange.
Hm.
Also Newsletter ist jetzt 6 Jahre alt.
Und so der regelmäßig. Podcast,
genau, ja. 3 Jahre. Und das macht auch wirklich Spaß. Und das ist eine Lektion, die ich in meinem ganzen Aktivistinnenleben gelernt habe. Persistence pays off. Also dranbleiben zahlt sich aus. Ja. Weil Copycats gibt es viele. Aber ob sie auch so lange durchhalten wie du, das ist eine andere Frage. Und das ist quasi, das ist ein Marathon.
Aber das mit der Persistence, das ist ja auch mein, ich denke auch immer, jetzt kommen so viele und machen Podcasts, diese ganzen Big Names, die Pastewkas und alle, die dafür sorgen, dass so Leute wie wir unsichtbar werden fast. Ich denke mir aber auch, ja, die haben, irgendwann hören die auch wieder auf, weil die das nächste Geschäftsmodell gefunden haben und dann bin ich immer noch da. Ob das so ist, weiß ich auch nicht. Hier, die ganze Zeit, ach nee, du musst ja die Aufzeichnung beenden, Carla, das muss ich ja gar nicht.
Genau.
Die ganze Zeit denke ich, kennst du Adapt or Design von 99% Invisible?
Nee, glaube nicht.
Also 99% Invisible ist ein Podcast, der im Prinzip über das allgemeine, das uns umgebende Design, das wir überhaupt nicht wirklich wahrnehmen, aber das trotzdem Design ist, redet. Und einer deren Producer, Kurt Kohlstedt, der hat irgendwie einen leichten Schlaganfall gehabt oder sowas und hat die ganze Nacht auf seinem rechten Arm gelegen und dadurch irgendwelche Nervenknoten kaputt gemacht und kann seinen rechten Arm nicht mehr benutzen.
Wow.
Und hat daraus ein journalistisches Projekt gemacht. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, 24 Folgen, also da sind halt auch Texte und Podcasts und sowas draus geworden, wo er wirklich recherchiert, was es alles an Design gibt, das eben für so eine plötzliche Behinderung dann eben auch dann irgendwie den Alltag wiederherstellt, weil der hat halt einfach mal seinen, der ist Rechtshänder auch noch und hat halt diesen Arm zumindest auf unbestimmte Zeit verloren. Super spannend. Also schicke ich dir mal den Link, das ist echt spannend. Und der hat dann auch selber jetzt angefangen, irgendwie ein Keyboard zu programmieren, genau. Weil alles, was es da an Keyboards für Einarmige gibt, ist halt Schrott und so. Und ja. Die haben dann auch den Code dafür online gestellt und so. Ein super Ding.
Ich finde es auch super gut. Es gibt auch den neuen Adaptive Controller zur Xbox, der auch richtig gut ist, auch von behinderten Menschen mitdesignt wurde. Mhm. Auch Sony hat jetzt einen ganz guten Adaptive Controller. Also gerade im Gaming passiert eine Menge, das finde ich sehr spannend. Mhm. Auch, dass Spiele barrierefreier werden. Auch viel diverser. Du kannst jetzt behinderte Charaktere wählen in einigen Spielen und so. Ich finde es faszinierend, was alles geht, wenn einfach mal behinderte Menschen sich gemeldet haben und gesagt haben, wir würden auch gerne das von euch mitmachen. Mhm. Und dann auch als Expertinnen eingeladen und angefragt werden. Auch in Berlin gibt es, in Deutschland gibt es eine gute Community inzwischen für Accessible Game Design. Und künstliche Intelligenz und Co. Bei all den Problemen, die wir haben, damit ist auch in vielerlei Hinsicht ein Game Changer.
Also, ja, das glaube ich.
Ich habe mal mit meinem Cousin darüber diskutiert, der ist Lehrer und guter Zeitungsleser, sage ich jetzt mal. Und der hat dann halt sehr, sehr lange über KIs gesprochen, wie die Frankfurter Allgemeine darüber spricht. Ja, also verächtlich, würde ich jetzt mal sagen. Mm. Und dann habe ich dem gesagt, ja, ich verstehe den Punkt. Und das ist halt, genau, und das ist halt auch wahr, dass es Probleme hat. Aber wir kennen doch alle Menschen, die Angst haben, Behördenpost zu öffnen.
Oder zu beantworten auch.
Ja, oder zu beantworten, genau.
Oder sie überhaupt nur verstehen.
Ja,
selbst genau, ich genau, verstehe. Genau. Ich halte mich jetzt für mindestens durchschnittlich begabt und ich verstehe es ja schon oft nicht.
Und da ist die KI einfach ein Gamechanger. Ich habe einen neuen Rollstuhl. Und ich habe den mit KI den Antrag gestellt. Ja. So, ich habe dem einfach gesagt, ich habe keinen Bock auf hin und her mit der Krankenkasse. Das ist das, was ich brauche und so weiter und so fort. Und das
cool.
ist durchgegangen.
Was hast du da genommen für eine Anwendung?
Also ich glaube, damals die Free-Version von OpenAI benutzt. Das ist gar nicht egal. Ja, aber ich habe einfach gesagt, ich habe Glasknochen. Ich brauche einen Rollstuhl. Der andere ist alt. Ich hätte den gern nochmal. So, und was muss ich tun? Und der hat mir einfach einen guten Text geschrieben.
Mm, super.
Und das ging einfach durch.
Und das Schöne ist ja auch diese also das Problem bei KI-generierten Texten, finde ich, ist ja immer so eine Unmenschlichkeit, also eine Unpersönlichkeit dahinter. Aber das ist möglicherweise sogar genau das, was
bei Behörden
die Bürokratie braucht.
Ja.
Und das ist auch nochmal ein witziger Beifang eigentlich. Ja,
total. Und mich empowert das wirklich. Ein Freund von mir, der sitzt plötzlich im Rollstuhl und der braucht eine neue Wohnung. Und dann hat er einen Wohnberechtigungsschein beantragt und der wurde abgelehnt. Mit der Begründung, er würde zu viel verdienen. Mhm. Und dann hat ChatGPT gesagt, ja, aber du bist ja jetzt behindert. Das ist, du hast ein Recht auf ein BBS. Ja. Und dann hat er das halt formulieren lassen und auf einmal hat er ein BBS bekommen. Oder eine Freundin von mir, die wurde aus dem Fitnessstudio geworfen, weil sie im Rollstuhl sitzt, habt ihr vielleicht mitbekommen auf Social Media. Und es hat mich tierisch empört, ja, weil die war jahrelang in diesem Fitnessstudio und plötzlich hieß es, aus Sicherheitsgründen darf sie nicht mehr mitmachen. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, also erstmal ernsthaft, die war jahrelang da, ist das rechtlich überhaupt möglich? Kannst du Sicherheitsbrandschutz, was auch immer, als Argument nehmen oder Hausrecht? Und dann sagt ChatGPT nein. Und dann haben wir das einfach mal an die Antidiskriminierungsstelle gegeben. Und dann sagt die, nein, das ist nicht erlaubt. Weil sie war ja da, das heißt, es ging ja mal.
Ja, genau.
Und Hausrecht zählt nicht. Und was auch nicht zählt, ist die Sicherheit, weil du kannst das Personal schulen.
Ja.
Und dazu bist du verpflichtet. Und wenn du das nicht tust, dann ist das Diskriminierung. Und das ist halt krass.
Ja, sehr gut.
Wow. Ja.
Also es kann, glaube ich, eine Menge befähigen. Ja, auf beiden das Seiten. Ne? Also Behörden werden es auch machen.
Ja, klar.
Krankenkassen
klar.
Und so. Also wir haben jetzt gerade eine geile Zeit, Goldgräberstimmung. Ja, das kann auch richtig nach hinten kicken, wenn dann die gegnerische KI auch gut wird. Ja.
Vielen, vielen Dank, lieber Raul, dass du da warst.
Ja, danke, hat mich sehr gefreut.
Alle Infos zu deinem Podcast, zu deinem Newsletter und auch über alles andere, was wir hier besprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Bye, bye.
Hey, hier ist Katharina mit dem Faktencheck. Ich habe tatsächlich fast gar nichts dabei. Aber ich wollte gerne noch zu diesem Thema TikTok und Repräsentation von Menschen mit Behinderung was sagen, weil ich es voll interessant fand, dass Raoul TikTok als eine der Plattformen benannt hat, die total viele Möglichkeiten für Repräsentation bieten und gerade auch zum Beispiel für Menschen mit Down-Syndrom die Möglichkeit, sich selber auszudrücken. Das, finde ich, ist eine total schöne Entwicklung, weil ich mich daran erinnert habe und auch nochmal die Recherche rausgesucht habe. Ende 2019 hat Netzpolitik eine Recherche veröffentlicht, in der sie gezeigt haben, dass TikTok die Sichtbarkeit der Beiträge von Menschen mit Behinderung, auch der Beiträge von Menschen, die dick sind oder die queer sind, aber in dieser Recherche vor allem eben fokussiert auf Menschen mit Behinderung, dass TikTok dort die Sichtbarkeit eingeschränkt hat. Also die Accounts geshadowbanned wurden und das Ganze wurde begründet mit einer Anti-Mobbing-Strategie. Die Recherche ist sehr interessant, ich verlinke die. Es gab damals einen sehr großen Aufschrei und viel Kritik. TikTok selber hat sich davon distanziert. Ich habe keine Beiträge gefunden, in der sie jetzt aus den letzten Jahren irgendwie sagen, dass die Beiträge von Menschen mit Behinderungen sichtbarer gemacht würden. Aber wie Raoul ja auch in der Folge sagt, vielleicht hat hier einfach auch Persistence geholfen. Also, dass Leute einfach weiterhin gepostet haben und sich ihre Communities aufgebaut haben und der Algorithmus das dann doch irgendwann belohnt hat. So oder so, sehr schön. Wie gesagt, die ganze Recherche ist jetzt auch schon 5 Jahre alt, aber ihr findet sie trotzdem in den Shownotes. Tschüss!